Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist beim Tuesday Podcast, auch wenn etwas verspätet. Und ich habe nach langem wieder mal das Format für ein Q&A gemacht, das heißt mein typisches Monday Mindset Q&A auf Instagram, was meistens nicht am Montag passiert, weil ich es jedes Mal wieder verpasse. Und diesmal werde ich die Fragen in dieser Podcast-Folge beantworten. Ich habe sehr, sehr spannende und coole Fragen bekommen und werde 5 davon beantworten. Ich glaube, dass das ein guter Rahmen ist für diese Podcast-Folge und alles andere wird dann auch in den nächsten Folgen, wenn es thematisch passt, beantwortet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Es ist für alle etwas dabei, denke ich. Und bevor ich jetzt mit der ersten Frage starte, möchte ich auch dir hier nochmal mitteilen, dass ich 2 Plätze aktuell noch für mein Gruppenprogramm Purpose Pilot frei habe. Das heißt wirklich 2 letzte Plätze. Das Programm ist immer wieder heiß begehrt, muss ich sagen. Und ich liebe es auch, weil ich stehe zu 1000% dahinter. Ich feiere es so sehr, andere Frauen dabei zu begleiten, auf ihrem Weg zu deren Berufung, zu mehr Selbstbewusstsein und vor allem zu erkennen, was alles möglich ist, wenn man gedanklich sich ein bisschen flexibler anpasst, um ein, ich sag mal, bejahendes Leben führen zu können. Außerdem habe ich auch noch einen Platz aktuell für eine 1:1-Betreuung, das heißt wirklich intensiv, nur du und ich. Wir sprechen über den Zeitrahmen, ich schaue mir genau an, welche Herausforderungen du hast und auch, wo du hinkommen möchtest, weil dann können wir gemeinsam schauen, wie du dorthin kommst und ob ich dir da auch helfen kann. Für beides hast du die Möglichkeit für ein kostenloses Gespräch. Das heißt, da schauen wir einfach gemeinsam, wie es passt. Und ich habe auch in den Shownotes einen Link von der lieben Alex, die mich unterstützt. Das heißt, mit ihr gehst du ins erste Gespräch. Das dauert 20 Minuten nur. Und da schau dir, ob es thematisch grundsätzlich passt und auch zeitlich natürlich. Und sollte das alles passen, dann kommst du weiter zu mir ins Gespräch. Auch das ist kostenlos, dauert aber ungefähr 45 Minuten. Und dann möchte ich auch mit dir nochmal genau schauen, wo denn genau deine Bedürfnisse liegen. Warum ich das Ganze mache, weil ich einfach möchte, dass es exakt passt vom Thema her, damit ich dir auch bestmöglich helfen kann. Und auch alle anderen in der Gruppe sich profitieren können von dir, du von ihnen und alle gemeinsam sozusagen. Also da nur eine ganz kurze Info und jetzt steige ich auch direkt zur ersten Frage ein, weil die auch da dazu passt und zwar, nimmst du nur Frauen ins Programm oder ins One-on-One? Ins Programm Purpose Pilot nehme ich einzig und alleine Frauen. Warum? Weil das einfach eine ganz andere Energy ist, weil ich möchte, dass sich die Frauen wohlfühlen, weil ich die Frauen fördern möchte und weil ich auch selber eine Frau bin. Und würde da ein Mann drinnen sitzen und 6 andere Frauen, finde ich nicht, dass es so passen würde. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Frauen einfach besser öffnen können. Und ganz ehrlich, manche Dinge sind halt einfach nur für Frauen und ich möchte was bieten, was wirklich nur für Frauen ist. Bis jetzt habe ich wirklich so schöne Ergebnisse und Erkenntnisse und Outcomes gehabt. Und man sagt so schön, never change a running system. Deswegen ja, im Programm sind nur Frauen. Ins One-on-One tatsächlich nehme ich seit diesem Jahr auch Männer, weil ich dieses Jahr meinen ersten Mann sozusagen begleiten darf und mir die Arbeit irrsinnig Spaß macht und die Techniken und alles, was wir anwenden, ja universell ist. Es ist nicht so, dass man das nur auf Frauen anwenden kann, sondern es ist universell. Das heißt, im One-on-One arbeite ich auch mit Männern. Ich muss aber dazu sagen, dass die Hemmschwelle für Männer weitaus größer ist, in ein Coaching mit einer Frau zu gehen, als für Frauen. Das liegt vielleicht, keine Ahnung, an einer Angst, das liegt vielleicht an dem Gedanken oder Glaubenssatz, ein Mann kann mir besser helfen oder vielleicht auch daran, dass Männer denken, es sei schwach, in ein Coaching zu gehen oder auch in eine Therapie zu gehen. Bin ich jetzt nicht, aber grundsätzlich habe ich das schon öfter gehört. Woran es auch immer liegt, ich finde, für jeden Menschen kann ein Coaching oder eine Therapie etwas sein, was das Leben verändert und das sollte sowohl für Frauen und auch Männer sein. Also um die Frage nochmal zu beantworten, ja, ins Programm nehme ich nur Frauen, aber ins 1:1 Coaching nehme ich auch Männer. So, wir gehen zur nächsten Frage. Wie ist dein beruflicher Weg entstanden? Sehr turbulent, würde ich sagen. Also es gibt einen Grund, warum mein Hauptthema die Berufung ist und auch nicht nur auf den Beruf bezogen, aber natürlich hat es ganz, ganz viel damit zu tun, weil es bei mir ganz turbulent war. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Das heißt, ich habe mein erstes Instrument mit 3,5 begonnen. Das war die Geige, mit 5 dann Klavier. Super viele Instrumente auch noch in between. Also nicht in between 3 und 4, sondern bis ins Erwachsenenalter. Und habe lange Zeit geglaubt, dass das mein Weg sein sollte. Und bin dann in der Matura- bzw. Abiturklasse darauf gekommen, dass ich ja was anderes machen könnte. So, jetzt bin ich kurz vor der Matura da gesessen und hatte keine Ahnung, wohin. Ich wusste nur, ich will studieren, weil ich mich kannte, damals schon sehr gut, und wusste, wenn ich nicht studiere und mir ein Jahr Auszeit nehme, dann kann ich es vergessen. Also ich bin ein Mensch, und auch das ist ein Glaubenssatz, aber ein Glaubenssatz, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann. Ich bin ein Mensch, die immer in Bewegung bleiben muss. Also ich kann keinen Stillstand, weil wenn ich in den Stillstand komme, dann ist es für mich sehr, sehr schwer, wieder in die Bewegung zu kommen. Und um mich das selber einfach zu schützen vor Stillstand und auch zu besser zu pushen, bin ich einfach immer in Bewegung. Deswegen wusste ich, ich studiere, aber ich hatte keinen Schimmer was. Also wirklich keinen blassen Schimmer. Und natürlich, wie wahrscheinlich viele andere, habe ich dann mal alle Studiengänge durchgesehen. Was etwas überfordernd war, weil wir leben in einer Zeit, wo wir Möglichkeiten haben, die es vor nicht allzu langer Zeit, vor allem als Frau, nicht gegeben hat. Es gibt so viele Studienrichtungen, dass man da einfach überfordert ist. Auch für mich war das sehr überfordernd, und ich bin die Liste von A bis Z durchgegangen. Und es war aber jetzt nichts dabei, wo ich erstens das Gefühl hatte, oh mein Gott, das möchte ich unbedingt machen. Zweitens habe ich mir auch gar nichts vorstellen können unter der Hälfte dieser Studiengänge. Irgendwann ist dann meine Mama zu mir gegangen und meinte, du, ich hatte auf Reha Ergotherapie, ich habe das Gefühl, das ist genau das, was du machen möchtest. Ich wusste schon, dass ich irgendetwas im sozialen Bereich machen will, weil das damals bei jedem Persönlichkeitsberufstest rausgekommen ist, entweder was Musikalisches oder was Soziales. Also das waren immer so diese zwei Richtungen, die mir vorgeschlagen worden sind und die sich für mich auch stimmig angefühlt haben. Also ich wusste, ich werde wahrscheinlich nicht in einen technischen Beruf gehen oder in einen IT-Sektor. Also das war für mich ganz klar, hätte vielleicht auch sein können. Ich finde, man braucht nicht für alles Talent, man braucht einfach nur Fleiß und Disziplin. Aber die hatte ich in diesen Bereichen absolut nicht, vor allem, weil ich in Physik und Mathe und Chemie nicht viel Spaß hatte, sagen wir mal so. Auf jeden Fall hat mir meine Mama das dann erzählt. Sie meinte auch, ja, man verdient da recht gut. Und das war für mich auch natürlich sehr interessant, weil ich meine ganze Schulzeit immer gearbeitet hatte und auch in den Ferien. Und natürlich klingt es schon cool, wenn man in einen Beruf einsteigt, wo man nach dem Studium einfach gut verdient. Wie viel auch immer das für jeden Einzelnen ist, das ist ja auch sehr individuell. Mein Dad hatte damals auch sehr, sehr befürwortet, dass ich in diese Richtung gehe, weil auch seine Frau Musiktherapeutin ist. Also habe ich mir mal so ein paar Schnuppertage angesehen. Honestly hatte ich nirgends das Gefühl, wow, ich möchte das machen. Aber weil ich nichts anderes wusste, dachte ich mir, okay, ich melde mich jetzt einfach an und probiere diese Aufnahmeprüfung, aber in Wien, weil ich wusste auch, ich möchte eigentlich wegziehen. Mein Ex-Freund ist damals auch ein Jahr davor schon in Wien gewesen und ich wollte einfach dorthin ziehen. So, ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, weil ich weiß gar nicht, ob das so interessant gerade ist. Auf jeden Fall bin ich dann nach Wien gefahren, habe die Aufnahmeprüfung gemacht. Alle haben mir gesagt, dass die ultraschwer ist und dass da nur 30 von 400 Leuten reinkommen, davon nur 2 Frischmaturanten. Ich habe das alles nicht gecheckt und habe es einfach gemacht und habe es geschafft. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Win für mich, dass ich nicht wusste, wie scheinbar schwierig das diese ganze Aufnahmeprüfung ist. Wobei ich wirklich sagen muss, und vielleicht kann ich da auch einige von euch beruhigen, die Aufnahmeprüfung in Wien war nicht schwer. Also es war nichts, wo ich sage, okay, super herausfordernd. Und ich habe auch die Medizinaufnahmeprüfung probiert, in meiner Leichtgläubigkeit, dass ich dafür nichts lernen muss. Da bin ich 6 Stunden gesessen und bin mir vorgekommen wie bei der schlimmsten Schularbeit. Also das war schwer. Und ich bin natürlich nicht reingekommen. Aber Ergotherapie, Ich weiß nicht, warum das so verrufen ist, dass es so schwierig ist. Ich fand es absolut nicht schwierig. Sobald du eine soziale Kompetenz hast, bist du dafür geeignet, meiner Meinung nach, und Empathie. Und das habe ich zu 100%. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann die Ergotherapie studiert und habe mir bis auf ein Praktikum bei jedem Einzelnen gedacht, scheiße, das ist nicht meins. Also das ist gar nicht meins. Ich liebe Patienten, also ich habe es geliebt, die Arbeit mit den Patienten. Aber ich habe mich nirgends von den Stellen her wirklich wohlgefühlt. Bis auf ein Praktikum, das war dann im Altenheim. Und obwohl ich nach meinem Studium gesagt habe, ich werde nie Vollzeit arbeiten, tolles Mindset, bin ich dann angefragt worden von dieser Praktikumsstelle, weil das einfach echt gut gepasst hat, auch vom Team. Und die meinten, ja, es sind halt nur 40 Stunden frei. Am Anfang waren es 30 und dann waren es 40, gut. Dann habe ich angefangen dort und habe 2 Jahre lang gearbeitet im Pflegewohnhaus, 40 Stunden. Und es war einfach eine komplette Comfortzone. Also super gemütliche Arbeit, bestes Team, tolle Patientinnen, tolle Mitarbeiterinnen. Es war einfach eine wunderschöne Arbeit mit alten Menschen. Ich hatte so viel Spaß. Ich vermisse es auch noch sehr, sehr oft. Also es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, das war etwas, was mich erfüllt hat. Aber irgendwo auch ein bisschen aufgehalten hat. Also ich habe schon gemerkt, dass es diese Entscheidung gerade ist zwischen der Comfortzone, was völlig fein ist, also mir ging es wirklich gut, oder halt weiterzugehen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht so wie heute aus dem Bett gesprungen bin und voller Vorfreude dorthin gefahren bin, sondern ich habe mich trotzdem aus dem Bett bemüht. Dachte aber auch, dass das normal ist, weil Arbeit ist ja nichts, was Spaß machen muss. Meine Vorgesetzte damals hat mich irgendwann mal für ein Gespräch ins Büro gerufen und meinte dann, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber sie meinte dann, Anne, ich weiß eh, dass du mehr willst, irgend so etwas. Und das ist mir so hängen geblieben. Und als dann mein Vertrag ausgelaufen ist, bekam ich die Möglichkeit, woanders weiterzumachen, und zwar einen unbefristeten Vertrag, was in der Stadt Wien anscheinend das Golden Ticket ist, weil man dann nie wieder auf Jobsuche sein muss. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder woanders hingehe, dann nimmt mir das die ganze Freude an diesem Beruf. Und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht, mit zero Know-how, mit zero Ahnung von irgendwas, weil ich im Studium im Unterrichtsfach Selbstständigkeit Candy Crush gespielt habe und H&M bestellt habe. Also ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe noch ein bisschen das Leben genossen, 1-2 Monate, das heißt, ich war dann auch noch unterwegs. Und dann kam ich zurück und dann fing ich an zum Türklinken putzen. Also ich war in Wien bei 150 verschiedenen Ärztinnen, um mich vorzustellen und zu sagen, hey, ich bin hier, ich bin Ergotherapeutin und ich bin jetzt selbstständig. Hat mir mit Sicherheit einiges gebracht. Ich habe mich dann auch in eine Praxis eingemietet, wo ich auch mega, mega viel Unterstützung bekommen habe. Und ja, und dann lief das relativ schnell, weil ich auch sehr fleißig gewesen bin. Und dann, ja, war ich relativ schnell ziemlich voll von den Stunden her. Bekam dann auch relativ schnell meinen Tinnitus, weil es einfach viel zu viel war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Instagram schon parallel gemacht und irgendwann bemerkt, dass das einfach gerade alles zu viel wird. Habe dann auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Learnings im ersten Jahr der Selbstständigkeit schon da. Irgendwann, auch kurz nach diesem Tinnitus-Vorfall, habe ich vor allem zu Beginn der Selbstständigkeit mir gedacht, ich muss eigentlich irgendwie mich um mich selbst kümmern, weil ich bin jetzt meine eigene Chefin, ich bin meine eigene Mitarbeiterin, ich bin alles. Es hängt alles von mir ab. Das heißt, meine Unzufriedenheit, ich war schon ein halbwegs glücklicher Mensch, aber jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war okay. Also es ging mir nicht schlecht, aber es ging mir jetzt auch nicht super gut. Und das wollte ich einfach ändern. Ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören, aber nur Business-Podcasts, weil alles andere hat mich nicht interessiert. Das war mir zu spirituell. Habe dann aber relativ schnell bemerkt, dass die meisten oder fast alle erfolgreichen Menschen sich persönlich weiterentwickeln. Bewusst, aktiv, mit Hilfe von Programmen, Coachings, Mentoren etc. Und dann habe ich mich diesem Thema doch ein bisschen mehr geöffnet, vor allem nach meinem Tinnitus, den ich auch heute noch habe, aber für mich jetzt einfach ein treuer Begleiter ist, der mir sagt, wenn es zu viel wird. Und Ja, und dann habe ich angefangen, mich wirklich intensiv mit mir auseinanderzusetzen. Das heißt, mich kennenzulernen. Ich habe damals dann auch die Ruso gemacht von Laura Seiler, wo mein einziges Ziel war, ich möchte glücklich sein. Also ich habe diesen Zettel heute noch, ich habe draufgeschrieben, ich möchte glücklich sein, ich möchte leuchten und ich möchte andere inspirieren. Das war crazy, weil das war für mich ein Ziel, das war so weit weg. Auf jeden Fall habe ich dann viel gearbeitet mit Zielen, mit Glaubenssätzen, mit Werten. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hat mein Umfeld mir gespiegelt: Anna, du wirkst anders, du wirkst glücklich, du wirkst so offen, du strahlst. Und diese Worte hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Also ich habe noch nie gehört, du strahlst, du wirkst glücklich. Und das hat sowas mit mir gemacht, dass ich mich dann noch weiter vertieft habe in dieses Thema. Und dann habe ich auf Instagram einfach die Leute so ein bisschen mitgenommen, weil ich so begeistert war. Und wenn ich so begeistert von etwas bin, dann möchte ich alle daran teilhaben lassen. Und auch da kam irrsinnig gute Resonanz in Form von, dass ich Menschen auch tatsächlich irgendwie berühre und helfe damit. Und das hat mir dann nochmal mehr gegeben. Und das waren lauter Gefühle, die ich vorher nicht kannte und deswegen auch nicht beabsichtigt angestrebt hatte. Diese Gefühle von, irgendwie bin ich da gerade auf einem sehr guten Weg, irgendwie bin ich gerade erfüllt, irgendwie bin ich gerade voller Freude. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich glaube, das war im dritten Selbstständigkeitsjahr oder im zweiten, ich weiß es nicht mehr, habe mich dann ein bisschen informiert und habe ewig lang wegen Coaching-Ausbildungen gesucht, sicher ein Jahr lang, weil ich es mir eigentlich nicht zugetraut hatte. Also ich habe mir echt immer wieder gesagt, das ist nichts für mich und nur weil ich mich jetzt dafür interessiere, heißt das nicht, dass ich das auch kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann doch eingetragen für den Mentaltrainer, habe die Ausbildung gemacht und dann, ja, der Rest ist Geschichte, würde ich mal sagen. Also ich habe mich dann auch da in dem Bereich selbstständig gemacht, habe gestartet vor 3 Jahren mit meinen ersten Kundinnen und das Ganze ist einfach relativ gut gelaufen. Und dann vor 2 Jahren, also 2023, habe ich dann auch beschlossen, die Ausbildung zur LSB, also Lebens- und Sozialberaterin und NLP-Coaching anzufangen. Und das war wahrscheinlich die beste Entscheidung in den letzten Jahren. Also das war wirklich, also das ist eine sehr, sehr unbezahlte und nicht gezwungene Werbung, aber auf der Rockakademie in Wien, das war die beste Entscheidung in den letzten Jahren für mich und auch den Trainer, den ich jetzt letzten Dezember dort angefangen habe, also Train-the-Trainer-Ausbildung, damit ich selber auch alles, was ich an Wissen bekomme und erhalte, weiter vermitteln darf, das heißt in Form von Seminaren. Als Trainerin eben habe ich auch noch begonnen und auch das war nochmal die bessere Entscheidung. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich gelernt, dass das Investment in Weiterbildungen und Coachings und Programmen, das ist besser wie jede Immobilie. Und kann mir jeder sagen, was er oder sie möchte, ich würde nicht tauschen wollen. Also ich würde mein Know-how an Ausbildungen nicht gegen ein Penthouse tauschen. Und das meine ich wirklich ernst, weil das ist etwas, was mir nie jemand nehmen kann. Und der Mensch, der ich bin, das kann mir niemand nehmen. Man kann mir alles nehmen, aber nicht das. Und deswegen ist es für mich einfach eine irrsinnig schöne Entscheidung gewesen. Ja, was ich eigentlich vergessen habe, ist, dass ich Anfang der Selbstständigkeit kurz angefangen habe, Volksschullehramt zu studieren, weil ich mir dachte, eigentlich ist das auch ein geiler Job und ich habe Ferien. Also das ist eine wichtige Info, die ich vergessen habe. Und deswegen meine ich, es war sehr, sehr turbulent. Aber so ist mein beruflicher Weg entstanden. Und aus diesem ganzen Know-how in diesen letzten 6 Jahren oder mehr eigentlich, habe ich es mir zu meiner Mission gemacht, dass ich anderen Menschen dabei helfe, durch die Persönlichkeitsentwicklung und durch dieses Kennenlernen von sich selber auch zu seiner eigenen Berufung zu finden. Das ist auch die Journey dahinter und warum ich mache, was ich mache. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir ein paar Themen angesehen habe und überlegt habe, okay, welches wird mein Thema im Coaching, sondern was ist das, was in mir wirkt und in mir brennt und was ist das, was mir geholfen hat und was ist das, wo ich mich wirklich gut auskenne und wo ich auch das Gefühl habe, dass es anderen lebensverändernd helfen kann. Also das war so der Grund. Danke für diese Frage. Es war für mich auch gerade eine schöne Reise zurück und es tut mir leid, dass das einfach gerade so in die Länge gezogen wurde. Die nächste Frage. Hast du Mindset-positive Tipps bei langwierigen Sportverletzungen? Sport ist für mich Ausgleich und jetzt kann ich gerade nichts machen. Please, Mindset-Tipps. Erstens tut mir das mega leid, weil ich fühle das. Also Sport ist auch für mich eines der Dinge, die ganz, ganz oben auf der Prio-Liste stehen. Und umso schwieriger ist es natürlich bei langwierigen Sportverletzungen, dass man da positiv bleibt. Ich weiß es nicht genau, was es für eine Verletzung natürlich ist. Ich habe mir gestern lustigerweise auch beim BJJ ein Band gezerrt und humple jetzt so ein bisschen vor mich hin und bin auch ein bisschen verärgert, weil ich jetzt Thaiboxen und BJJ für die Woche mal wieder streichen kann. Aber ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und auch wenn ich mich dann kurz ärgere, überlege ich, okay, welche Möglichkeiten gibt's? Und Viktor Frankl, Videk, wofür ist das eine Gelegenheit? Das heißt, ich stelle mir auch die Frage, wofür ist das eine Gelegenheit? Was ich an Lösungen für mich zum Beispiel heute habe, ist, okay, ich kann ins Gym gehen und kann zumindest Oberkörper trainieren und meinen Rücken wieder ein bisschen mehr stärken, weil ich komme viel zu wenig ins Gym aktuell aufgrund von den ganzen Klassen, die ich mache und dem Kampfsport. Und jetzt kann ich da wieder mehr den Zugang finden. Das heißt, wenn du eine Verletzung hast, die jetzt nur beschränkt ist auf ein Körperteil, kannst du ja auch die anderen trainieren. Sollte es so sein, dass du wirklich gar nichts machen kannst, dann würde ich überlegen, okay, wofür ist das denn jetzt eine Gelegenheit? Das heißt, wenn ich jetzt nichts anderes machen kann, also wenn ich jetzt keinen Sport machen kann, was kann ich stattdessen machen, was mich auch weiterbringen wird, sodass die Zeit, bis ich wieder Sport machen kann, bestmöglich genutzt ist? Weil natürlich ist es immer leichter, in Selbstmitleid zu versinken, was ich dir jetzt gar nicht vorwerfe, weil du fragst ja aktiv nach, du möchtest ja etwas machen. Aber für die meisten Menschen ist es ganz leicht, in Selbstmitleid zu versinken, zu jammern und irgendwie ja, sich eben selbst leid zu tun und nichts zu machen und zu stagnieren, weil auch das die Komfortzone ist, weil es viel, viel gemütlicher ist, als aktiv sich aufzuraffen. Aber gerade in solchen Zeiten ist dieses Aufraffen so fucking wertvoll und stärkend wie in gar keiner anderen Zeit. Es ist leicht, in einer schönen Zeit sich aufzuraffen, das ist easy, aber in einer schwierigen Zeit wird dich das so wachsen lassen. Und deswegen würde ich dir da ans Herz legen, dass du wirklich dir überlegst, wofür ist das gerade eine Gelegenheit? Was ist die eine Sache, die ich schon so lange machen möchte? Oder dieses Buch, was ich schon so lange lesen möchte? Oder wofür kann ich denn jetzt die Zeit mehr nutzen? Habe ich mehr Zeit für meine Familie? Habe ich mehr Zeit für meine Freunde? Habe ich mehr Zeit für mich, dass ich mich kennenlerne, dass ich zum Beispiel dieses tolle 12-Wochen-Programm von der Anna mitmache oder ein anderes Programm oder mich irgendwie anders weiterentwickle? Weil der Körper ist nichtsdestotrotz unser Zuhause, aber irgendwo auch eine Hülle. Das heißt, unser Bewusstsein ist getrennt vom Körper. Das hat im Endeffekt nichts mit dem Körper zu tun. Der Körper ist unser Werkzeug, mit dem wir physisch da sein können. Aber das Bewusstsein ist trotzdem etwas, das nichts mit dem Körper zu tun hat. Und der Körper ist das eine. Und wenn du dich da eben gerade nicht kümmern kannst um den, dann geh ins Bewusstsein und frag dich, okay, wie kann ich mich um mein Selbstbewusstsein kümmern und um mich einfach. Ich hoffe, dass dir diese Antwort zumindest ein bisschen weiterhilft oder du damit etwas anfangen kannst, weil ich diesen Pain wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres für sportbegeisterte Menschen wie uns, wenn sie keinen Sport machen können. Und dass das aus meinem Mund kommt, hätte ich mir auch niemals gedacht. Alright, wir kommen zur nächsten Frage und zwar, wie gehst du mit schwierigen Tagen um? Finde ich auch eine sehr gute Frage, habe ich auch immer wieder, also einmal im Monat mindestens, weil PMS, das sind wirklich immer für mich die herausforderndsten Tage. Was mir wirklich in schwierigen Tagen hilft, ist in erster Linie mal zu überlegen, was ist es denn, was diesen Tag gerade schwierig macht? Also welche Gedanken, weil unsere Gefühle entstehen nur durch unsere Gedanken. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann schaue ich zuerst auf meine Gedanken. Und unsere Gefühle entstehen durch unsere Gedanken. Weil wenn du jetzt, stell eine kleine Übung. Stell dir den schönsten Moment im letzten Jahr mal vor. Den geilsten Moment, wo du echt dachtest, wow. Und jetzt achte auf dein Gefühl. Und jetzt stell dir einer der traurigsten Momente in den letzten Jahren vor. Und achte auf dein Gefühl. Und um es positiv abzuschließen, denk jetzt an die nächste Zeit und worauf du dich so freust, dass du es gar nicht erwarten kannst. Und achte wieder auf dein Gefühl. Und wenn ich jetzt nicht so schnell war und du es richtig gemacht hast, dann hattest du jetzt innerhalb von einer Minute 3 verschiedene Emotionen durch deine Gedanken. Das heißt, deine Emotionen entstehen durch deine Gedanken. Und wenn ich eine schlechte Emotion oder negative Emotion verspüre, dann schaue ich sofort, welche Gedanken habe ich. Weil so finde ich meistens auch den Grund für meine schlechte Laune zum Beispiel. Nicht immer, aber meistens. Wenn ich das habe, dann schaue ich, kann ich es verändern? Kann ich meine Gedanken ändern? Wenn ich es kann, mache ich es, dann geht es mir besser. Wenn ich es nicht kann, was auch oft passiert, weil manchmal ist es halt einfach scheiße, dann lasse ich es einfach zu und nehme es an. Weil dieses Wegdrängen ist etwas, wo es immer wieder hochkommt. Und dann zwar stärker und unerwarteter. Das heißt, ich lasse es zu und überlege mir aktiv, wie kann ich den Tag heute für mich bestmöglich gestalten. Das heißt, was könnte mir heute gut tun? Was sollte ich heute vermeiden? An schlechten Tagen vermeide ich fast immer mein Handy. Weil Social Media an schlechten Tagen etwas ist, was uns so viel schlechter fühlen lässt. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und auch wenn man sich lustige Reels und TikToks ansieht, trotzdem fühlt man sich danach irgendwie scheiße. Weil man liegt da, vergehen 1-2 Stunden und man hat nichts gemacht, außer fremden Content zu konsumieren. Also an schlechten Tagen vermeide ich bestmöglich mein Handy. Und dann versuche ich Stück für Stück diese Dinge zu machen, die mir gut tun. Und auch wenn es mir nicht top geht danach, geht es mir ein Stück besser. Dankbarkeit. Ich weiß, es ist gerade dann schwierig, wenn es uns schlecht geht. Aber Dankbarkeit für die Dinge, die trotzdem da sind, mache ich auch super oft, wenn es mir schlecht geht. Und was mir wirklich, wirklich, wirklich hilft, ist dieses Vertrauen darauf, dass es auch wieder besser wird. Weil wie du jetzt in der kurzen Übung vorhin gemerkt hast, können sich die Gefühle schlagartig ändern. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann weiß ich, es zu 1000%, also das ist für mich eine 1000%ige Sicherheit, dass dieses Gefühl nicht permanent, sondern nur temporär ist. So wie es mir jetzt geht, wird es nicht für immer sein. Und in diesem Vertrauen alleine fühlt sich schon leichter an. Und ich vergleiche das immer so gern mit dem Wetter. Nur weil es einmal regnet, sind wir jetzt nicht den ganzen Tag mies gelaunt und denken sich, scheiße, das wird nie wieder aufhören. Sondern wir denken uns, kacke, Regen. Vielleicht denkt man sich auch, cool, Regen. Aber viele denken sich dann, okay, schlechtes Wetter. Aber es wird ja auch wieder die Sonne kommen. Und das machen wir mit so einem Vertrauen, dass wir überhaupt nicht überlegen, jetzt traurig zu sein. Auch wenn wir abends einschlafen. Wir überlegen gar nicht, ob wir morgen aufwachen, sondern wir wissen es, weil wir unserem Körper vertrauen, weil wir uns vertrauen, unserem Herz vertrauen, dass es weiterschlägt. Das ist Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen kann man üben, trainieren und auch auf sich in solchen Momenten und Tagen einfach umwandeln sozusagen. Also dieses Urvertrauen und überlegen, in welchen anderen Situationen vertraue ich denn auch blind. Diese Kompetenz einfach mehr auszubauen, das hilft mir wirklich an schlechten Tagen. Und es ist in den meisten Fällen so, dass ich am nächsten Tag aufwache und mir geht es wieder gut. Also es ist wirklich meistens ein temporäres Gefühl. Nicht immer, ich hatte auch, ich glaube das war 23, da hatte ich eine ganz, ganz lange Phase, das waren 2 Monate, wo es mir wirklich, wirklich schlecht ging. Wo ich meine Therapeutin gefragt habe, ab wann ist es denn eine Depression und keine depressive Phase mehr? Sie meinte, nach 2 Monaten. Das hat mir wirklich Angst gemacht, aber auch da habe ich einfach weitergekämpft und natürlich mir auch Hilfe gesucht. Also ich habe meine Therapeutin seit 3 Jahren, ich liebe sie und ich bin da echt regelmäßig mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es gerade thematisch passt. Wir machen auch ganz oft Coaching, damit ich auch jemanden habe, der sozusagen Supervision darauf macht, was ich mit meinen Klientinnen mache. Also das ist wirklich etwas, wo ich sehr gerne Geld dafür ausgebe, wie in so vielen Dingen, die mich weiterbringen. Genau. Also ich hoffe, auch da hast du etwas, was dir weiterhilft an schlechten Tagen. Die allerletzte Frage, die ich noch beantworten möchte, ist, Anna, wie bekomme ich mehr Selbstbewusstsein? Es ist mein Lieblingsthema. Ich probiere es trotzdem kurz zu halten, weil ich weiß, gerade da schweife ich oft ziemlich aus. Ganz kurz zur Begriffserklärung. Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ich bin laut, ich bin präsent, ich bin auffällig, ich bin, I don't know, was man da alles glaubt oder ich auch gedacht hatte früher, sondern Selbstbewusstsein bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das wiederum bedeutet, nicht nur, ich weiß, was ich alles kann, sondern Ich kenne meine Glaubenssätze, ich kenne meine Ängste, ich kenne meine Werte, ich kenne meine Blockaden, also alle Blockaden, die es in mir gibt oder die ich zum jetzigen Zeitpunkt kennen kann. Ich kenne meine Stärken und ich kenne auch die Dinge, die ich ausbauen möchte. Ich weiß, warum ich in bestimmten Situationen wie reagiere. Ich weiß auch, wo ich hin möchte und wie ich es besser mache. Das ist Selbstbewusstsein. Und wie du dein Selbstbewusstsein trainieren kannst, ist tatsächlich, und das wollen viele nicht hören, weil es Arbeit ist, indem du dich aktiv mit dir regelmäßig auseinandersetzt. Das heißt, nicht nur einmal im Jahr ein Reading oder einen Persönlichkeitstest zu machen, wo du die Aufgabe wieder den anderen gibst, sondern selber aktiv daran arbeiten. Das ist auch etwas, was mir in meinem Programm so wichtig ist. Ich möchte nicht, dass sich jemand da hinsetzt einmal die Woche, mir eine Stunde beim Reden zuhört und dann hofft, dass es besser wird, sondern da liegt die Arbeit schon bei einem selbst. Und wie man so schön sagt, ich kann dich zum Brunnen führen, aber trinken musst du selber. Ich wollte jetzt nicht Esel sagen. Aber das ist das Prinzip und auch ich arbeite wirklich regelmäßig an mir. Das heißt, ich journale immer wieder, ich beantworte Reflexionsfragen und auch wenn ich diese Frage lese und mir denke, ich weiß eh, was ich da antworten würde, ich schreibe es trotzdem auf, weil im Schreiben kommen dann wieder andere Sachen hoch, die mir nicht bewusst sind. Ich investiere in Coachings, in Ausbildungen, in Weiterbildungen, in meine Persönlichkeitsarbeit etc. Das heißt, Selbstbewusstsein ist sowas Großes und beginnt aber zu 100% bei dir, also mit der Arbeit an dir. Und da starte am besten wirklich mit Journaling. Also ich kenne da ein super gutes Journal, was letzten Dezember rausgekommen ist, das kann ich gerne verlinken. Das sind aber auch nur mehr 30 Stück da, muss ich dazu sagen. Aber was auch immer du für ein Journal verwendest oder ob du da einfach wirklich einen Blog verwendest, ist ja völlig egal. Aber fang an zu journalen und stell dir Fragen wie: Was macht mich besonders? Was macht mich aus? Wer bin ich überhaupt? Was sind die Dinge, die ich gut kann? Was sind die Dinge, die ich besser machen könnte? Was denke ich über mich? Was denke ich über meine Freunde? Was denke ich über meine Familie? Was denke ich über Geld? Was denke ich über den Job oder den Lebensbereich Arbeit? Das sind alles Glaubenssätze, wo du dir bewusst wirst, wie du dir deine eigene Realität kreierst. Also wenn jetzt jemand der Überzeugung ist, dass ein Job schwer sein muss und nur durch Fleiß Erfolg erreicht werden kann, dann wird sich das im Leben genauso widerspiegeln, weil das sind die eigenen Glaubenssätze. Wenn man das aber ändern möchte, muss man seine Glaubenssätze ändern. Und um die ändern zu können, muss man sie erst herausarbeiten. Das heißt, fang an, dir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie du über bestimmte Dinge denkst. Achte auf deine Trigger. Wenn dich eine bestimmte Person stört, die du gar nicht kennst, die dir gar nichts tut, aber du siehst sie und denkst dir, boah, unsympathisch, stelle die Frage, was sagt das über mich aus? Was wirkt hier gerade in mir, dass ich diese Person, die mir nichts tut, unsympathisch finde? Weil das hat nichts mit der Person zu tun, das hat nur mit dir zu tun. Und auch wenn du sagst, ja, aber die sind immer so laut. Na und? Hat das irgendwas mit dir zu tun? Oder, also irgendwas gegen dich zu tun? Ist das die Person, die Schuld hat, dass du dich jetzt schlecht fühlst? Oder ist es in dir ein Anteil, der gerade wirkt? Weil du vielleicht auch gern laut sein würdest oder weil du eigentlich laut bist, aber dir gesagt wurde, du darfst es nicht sein und jetzt möchtest du auch andere nicht laut sehen, weil die dürfen es dann auch nicht. Das heißt, sei sehr ehrlich und transparent zu dir. Es bringt dir nichts, wenn du dich immer wieder selber anlügst und dich in ein Licht rückst, in dem du eigentlich gar nicht bist, um dich besser fühlen zu lassen, sondern sei ehrlich und transparent zu dir. Die Persönlichkeitsarbeit ist nichts, was in Handumdrehen easy going geht und nichts, was man so oft auf Social Media liest mit du brauchst nur positiv denken und nicht glauben. Ja, eh, aber da steckt einfach, das ist die Spitze des Eisbergs, da steckt so viel mehr dahinter. Und fang an, vor allem deine eigenen Gedanken zu beobachten. Also fang an, dich einfach zu verstehen. Wir reflektieren wenig über uns. Wir reflektieren wenig darüber, wie wir uns fühlen und warum wir wie denken. Und sobald du anfängst, dich zu beobachten, ohne zu bewerten, einfach mal zu beobachten, deine Gedanken zu beobachten, wie ein Forscher, dann lernst du dich einfach besser zu verstehen und das ist Selbstbewusstsein. Und das ist auch das Erste, was ich in meinem Programm mache, das mir Wichtigste. Weil wenn die Menschen sich nicht kennen, wie sollen sie dann herausfinden, wo ihr Weg und ihr Ziel ist und was ihre Berufung ist? Also das wird dann sehr, sehr schwierig. Ja, wieder mal ein bisschen ausgeschwiffen, aber ja, es hält sich im Rahmen. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen und gefallen hat. Ich fand die Fragen wirklich sehr cool. Bitte auch gerne um Feedback. Und in den Shownotes habe ich jetzt noch für dich den Kalendi-Link von der lieben Alex. Ich habe dir auch das Shuttle verlinkt. Und wenn du noch Fragen diesbezüglich hast oder eine andere Frage noch, du kannst mir wirklich jederzeit super gerne schreiben, entweder per Mail oder auf Instagram @annamaria.dos. Genau, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Alles Liebe, deine Anna.